Wenn wir den Geist als Verstand und Emotionen betrachten, stoßen wir auf Texte, die nicht nur auf das Bewusstsein der Persönlichkeit und ihre innere Welt, sondern auf die Persönlichkeit selbst hinweisen. Beachten Sie den folgenden Text. In diesem Text steht es: Wer als Verleumder umhergeht, gibt Geheimnisse preis, doch ein kluger Mensch behält eine Sache für sich. Wenn ihr diesen Text ansieht, denkt darüber nach, welches Wort hier das Wort Ruach ist, was Geist bedeutet. In diesem Text wird das Wort Ruach als Mensch übersetzt. Denn im Kontext dieser Schrift ist eben der Mensch gemeint. Aber einen richtigen Geist zu haben und ein richtiger Mensch zu sein, ist im Wesentlichen ist eins und dasselbe. Wir müssen verstehen, dass das konkretisierende Wort, das neben dem Wort Geist steht, in direktem Zusammenhang mit der Person steht, von deren Geist in diesem Abschnitt gesprochen wird. Wenn wir lesen, dass ein Mensch den Geist der Weisheit hat, bedeutet das, dass der Mensch selbst weise ist. Wenn geschrieben wird, dass der Geist eines Menschen trauert, dann ist es eindeutig, dass der Mensch selbst trauer und betrübt ist. Wir betonen noch einmal, dass die konkretisierenden Wörter, die neben dem Wort Geist stehen, die Merkmale eines Menschen angeben, von dessen Geist wir lesen. Daher, wenn die Bibel von Geist spricht, oft wird darunter eine Person gemeint. Zum Beispiel können wir lesen, wie der Geist als Engel bezeichnet wird. Hebräer sagt: Zu welchem Engel hat Gott gesagt? Setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Sind sie nicht alle nur dienende Geister, Pneuma, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen? Das Wort Dienende ist ein konkretisierendes Wort und hilft uns, das Hauptmerkmal der Engel zu verstehen. Ihre Aufgabe ist es zu dienen. Wenn die Schrift von Geistern spricht, die dienen, dann handelt es sich in der Regel von den himmlischen Engeln. So ist zum Beispiel über Patriarch Jakob Folgendes geschrieben. Da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Die Engel Gottes kamen und kommen weiterhin auf die Erde, um den Menschen zu dienen. Wenn wir also in der Bibel über den Geist oder über die Geister lesen, die dienen, geht es in der Regel um die himmlischen Engel, die dienende Geister sind. Als weiteres Beispiel betrachten wir einen anderen Text aus dem Buch des Propheten Hesekiel. Es heißt: Da hob mich den Geist Ruach empor, und ich hörte hinter mir ein Gespräch, ein gewaltiges Dröhnen. Was für ein Geist konnte den Propheten emporheben? Im Kontext der Schrift ist dies ein dienender Geist. Ein Engel wurde zu dem Propheten gesandt, der ihn als dienender Geist gehoben hat. Einige weitere interessante Texte: Und setzte sich auf die Engel und flog, und schwebte auf den Flügeln des Windes, Ruach, Geist. Und noch ein Text: Du machst dir die Prunksäle über dem Wasser, du machst deine Wolken zu deinem Wagen, du marschierst auf den Flügel des Windes, Ruach, Geist. In diesem Text wird das Wort Ruach als Wind übersetzt, aber es wäre genauer, dieses Wort als Engel zu übersetzen. Gott saß auf Cherubina und schwebte auf Engelflügeln. Aber Geister wie Engel sind nicht immer gut und dienen nicht immer Gott und den Menschen. Leider gibt es auf der Erde gefallene Engel, die die Bibel Dämonen nennt. Im Buch der Offenbarung lesen wir über sie Folgendes: Es sind Dämonengeister, Pneuma, die Wunderzeichen tun. Sie schwärmten aus zu den Königen der ganzen Erde, um sie zusammenzuholen für den Krieg am großen Tag Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Und wieder richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das konkretisierende Wort. Diesmal ist das Wort Dämonen. Dieses Wort hilft zu verstehen, dass wir über Dämonen sprechen, die gefallene Engel sind. Oder noch ein weiteres Beispiel aus der Apostelgeschichte. Auch einige der umherziehenden jüdischen Beschwörer versuchte, den Namen Jesu des Herrn über den von bösen Geister Pneumo Besessenen aufzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das taten die sieben Söhne eines gewissen Skewos, eines jüdischen Oberpriesters. Aber böse Geist Pneumo antwortete ihnen, Jesus kenne ich und auch Paulus ist mir bekannt, doch wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist hauste, sprang auf sie los, überwältigte sie und setzte ihnen so zu, dass sie nackt und zerschunden aus dem Haus fliehen mussten. Wer ist denn dieser böse Geist? Das konkretisierende Wort böse hilft uns zu verstehen, dass es hier um einen Dämon als um einen gefallenen Engel handelt. Ein weiteres Beispiel aus dem Evangelium von Matthäus. Es heißt, dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister Pneuma auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Eine Frage, wann haben die 12 Jünger in seine Gewalt bekommen? Es wird nicht gesagt, dass sie Macht über alle Geister erhalten haben, das heißt also über Engel, die im Universum existieren. Aber es geht nur um unreine Geister, die von Natur aus Dämonen sind. Das Wort unrein hilft uns, eine solche Schlussfolgerung zu ziehen, denn es ist konkretisierend. Und jetzt, Freunde, lass uns unseren Blick auf Jesus Christus richten. In der Heiligen Schrift finden wir Beispiele, wenn sich das Wort Geist auf den Sohn Gottes bezieht. In Korinther lesen wir zum Beispiel folgende Wörter. So steht es auch in der Schrift. Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebenwesen. Der letzte Adam wurde der lebensspendende Geist, Pneuma. Und wieder hilft uns das konkretisierende Wort zu verstehen, um wen es sich handelt. In diesem Text ist es das Wort lebensspendend. Wer ist denn der lebensspendende Geist? Der Allerhöchste hat seinen Sohn mit dieser Fähigkeit ausgestattet. Schaut ihr euch den folgenden Text an. Es heißt, Gott aber hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. In der griechischen Fassung gibt es zwischen den Worten wieder lebendig gemacht und Christus kein Bindewort mit. Es wäre richtig, diesen Satz so zu schreiben. Gott hat durch Christus wieder lebendig gemacht, weil Christus der lebensspendende Geist ist. Es ist sehr wichtig, immer auf das konkretisierende Wort zu achten und dann wird klar, welche Persönlichkeit mit dem Wort Geist gemeint ist. Es ist auch interessant, das zweite und dritte Kapitel des Buches der Offenbarung zu erläutern. Zu Beginn jeder Epistel werden die Merkmale der Person angegeben, die die sieben Kirchen anspricht. Lesen wir sie sorgfältig durch. So spricht er, der sieben Sterne in seiner Rechten hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchter einhergeht. So spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. So spricht er, der das scharfe und zweischneidige Schwert trägt. So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. So spricht er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. So spricht er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Alle diese Merkmale beziehen sich eindeutig auf Jesus Christus. Er ist es, der tot und lebendig war. Er ist es, der Sohn Gottes. Er ist der treue und zuverlässige Zeuge der Schöpfung Gottes. Und jetzt stellt fest, dass jeder der sieben Episteln mit den Worten endet. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist, Pneuma, zu den Kirchen spricht. Wer ist dieser Geist, der zu den Kirchen spricht? Dieser Geist ist kein anderer als Jesus Christus. Oder noch ein Beispiel. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, Pneuma, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Wer ist der Beistand, der Geist der Wahrheit? Das konkretisierende Wort Wahrheit hilft uns, das zu verstehen. Denn Christus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus versprach, seinen eigenen Geist, seinen Jünger, zu senden. Und im 18. Vers sagte Christus direkt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Es war ein Versprechen, das erfüllt wurde, als Jesus in den Himmel aufgestiegen war. Der Apostel Paulus schrieb über dieses Versprechen, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist Pneuma seines Sohnes in unser Herz. Den Geist, der ruft aber Vater. Und in einem anderen Brief sagt er dies, denn ich weiß, dass wir zu meiner Rettung führen durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes Pneuma Jesu Christi. Der Allerhöchste sandte keinen anderen. Die Schrift sagt eindeutig, dass der Vater den Geist seines Sohnes gesandt hat. Der Geist des Sohnes ist ein Zustand, der jeder Gläubige haben sollte. Den Geist Christi zu haben bedeutet, den Geisteszustand und die Gefühle zu haben, die der Sohn Gottes hatte. Es ist der Geist Christi, der in uns lebt und ruft, Abba, Vater. Und nun das Wichtigste. Wenn wir in der Bibel sehen, dass das Wort Geist, Menschen, Engel und den Sohn Gottes bedeutet, merken wir auch, dass das Wort Geist auch den himmlischen Vater selbst bedeutet. Nicht umsonst steht geschrieben, Gott ist Geist, Pneuma. Eine wörtliche Übersetzung besagt, dass der Geist Gott ist. Übrigens ist hier das konkretisierende Wort Gott. Dies bestätigt, dass mit dem Wort Geist der Allerhöchste gemeint ist. Wenn man unter den Wörtern Ruach oder Pneuma Gott versteht, werden in der Regel konkretisierende Wörter wie heilig, göttlich, Vater und andere verwendet. Diese spezifischen Wörter sind austauschbar. In Matthäus Evangelium heißt es beispielsweise, wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr redet sollt. Denn es wird euch in jeder Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist, Pneuma, eures Vaters, wird durch euch reden. Das Wort Vater ist in diesem Text konkretisierend und hilft uns zu verstehen, dass es sich hier um Gott handelt. Und jetzt lesen wir, wie Evangelist Lukas darüber schreibt. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigt oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist Pneuma wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst. Und von was für eine Person wird hier gesprochen? Freunde, in beiden Evangelien sprechen wir über eine und dieselbe Person. Denn es ist Gott, der den Heiligen Geist hat. Die Ausdrücke Geist des Vaters und der Heilige Geist sind austauschbar und die Wörter des Vaters und Heilige sind konkretisierend und helfen zu verstehen, dass wir über den Allmächtigen sprechen. Im Wesentlichen müssen wir sowohl den Geist des Sohnes als auch den Geist des Vaters in uns haben. Denn Christus hat folgendes Versprechen gegeben. Wenn mir jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir, Vater und Sohn, werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Jesus Christus versicherte, dass nicht drei, nicht vier, sondern nur zwei Personen in den wahren Kinder Gottes wohnen werden, der himmlische Vater und sein Sohn. Wie das in der Praxis geschieht, erfahren wir später. Nun ist es sehr wichtig zu verstehen, dass der Vater selbst in uns wohnen möchte. Und wenn die Schrift sagt, dass der Geist Gottes oder der Heilige Geist in uns ist, dann geht es um den Vater. Sehen wir uns ein weiteres Beispiel an, um es zu beweisen. Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an die Korinther: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Pneuma Gottes in euch wohnt? In demselben Brief, etwas weiter, schrieb er etwas anders. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, Pneuma, ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst. Wer ist in uns, also der Geist Gottes oder der Heilige Geist? Freunde, es geht um das Gleiche. Der Geist Gottes oder der Heilige Geist in uns ist der himmlische Vater in uns. Ihr könnt euch auch an die Worte des Apostel Paulus erinnern, die er im Brief an die Hebräer schrieb. Darum beherzigt, was der Heilige Geist Pneuma sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie beim Aufruhr, wie in der Wüste an der Tag der Versuchung. Dort haben eure Väter mich versucht. Sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch meine Taten gesehen 40 Jahre lang. Darum war mir diese Generation zuwider und ich sagte, immer geht ihr Herz in die Irre. Sie erkannten meine Wege nicht. Hier schreibt Paulus, was der Heilige Geist spricht. Aber um wen geht es wirklich? Erstens hilft uns das konkretisierende Wort heilig zu verstehen, dass es sich um den himmlischen Vater handelt. Zweitens zitiert Paulus den Psalmisten, das ist der 94. Psalm. Beachtet, wie es hier heißt. Denn er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weise, die Herde von seiner Hand geführt. Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören. Verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa. Dort haben eure Väter mich versucht. Sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch mein Tun gesehen. 40 Jahre war mir dies Geschlecht zuwider und ich sagte, sie sind ein Volk, dessen Herz in die Irre geht, denn meine Wege kennen sie nicht. Warum schreibt der Apostel Paulus, der den Psalmisten zitiert, anstatt zu schreiben, dass Gott es sagt, der Heilige Geist so sagt? Die Antwort ist einfach. Für den Apostel Paulus war es dasselbe. Der Heilige Geist ist der himmlische Vater selbst. Leider meinen viele Christen unter dem Eindruck Heiliger Geist die dritte Person der Gottheit. Das Hauptargument solcher Gläubigen ist, dass der Geist persönliche Eigenschaften hat. Die Tatsache ist jedoch, dass es in der Bibel so viele Wörter gibt, auf die Persönlichkeitsmale angewendet werden, aber es geht nicht um eine einzelne Person. Nehmen Sie zum Beispiel den folgenden Text. Forsch Nacht im Buch des Herrn. Dort werdet ihr lesen. Keines dieser Tiere ist ausgeblieben. Keines braucht seinen Gefährte zu suchen. Denn der Mund des Herrn hat es befohlen. Sein Geist hat sie zusammengeführt. Die Wörter Mund und Geist haben persönliche Eigenschaften, aber niemand sagt, dass der Mund eine getrennte Person ist. Warum sagen die Leute dann, dass der Geist eine getrennte Person ist? Dieser Text verwendet jüdische Parallelität. Mund und Geist sind keine getrennten Individuen. Sie weisen lediglich auf die einzige Person hin, die Gott ist. In Übereinstimmung mit den von uns durchgeführten Forschungen können wir also sagen, dass das biblische Wort Geist eine Manifestation oder ein Zustand einer bestimmten Person oder einer Person selbst ist, von deren Geist gesprochen wird. Zusammenfassend können wir Folgendes sagen. Wenn das Wort Geist den Wind anzeigt, zeigt es Gott als den Schöpfer dieses Windes an. Wenn unter dem Wort Geist der Geist des Lebens gemeint wird, weist es erneut auf Gott als Quelle allen Lebens hin. Wenn das Wort Geist von Sinn und Gefühlen spricht, dann ist es eine Frage des Zustands dieser oder jener Person. Schließlich weist uns das Wort Geist auf diese oder jene Person hin. Das Wort Geist ist also ein Zustand oder eine Manifestation einer bestimmten Person. um zu verstehen, wer oder was besprochen wird, erhalten wir zur Hilfe konkretisierende Wörter. Freunde, alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, das war nichts mehr als eine trockene Theorie. Und nun die Hauptfrage: Wie kann die von uns geoffenbarte Wahrheit in der Praxis denn genutzt werden? Darum geht es im nächsten Thema.